Hallo, du hörst Udo und Johanna beim Zukunftsschnack.
Das ist der Podcast für ein selbstbestimmtes Leben ohne Ausbrennen und ohne Mindfuck. Wir besprechen hier unsere Ansichten über die modernen Mythen und Missverständnisse, die sich in unseren Alltag so eingeschlichen haben. Wir bezeichnen sie auch gerne mal als Denkfehler und wollen sie hier einmal näher betrachten, denn sie erweisen sich oft als hinderlich für uns. Wie du sie überwindest und dadurch garantiert neue Freiheiten und Möglichkeiten bekommst, das erfährst du hier.
Es gibt Gedanken, Gedankenschleifen, ganze Gedankenfilme, die halten dich von kraftvollen Veränderungen und einem freien und selbstbestimmten Leben ab. Weil wir sie so oft hören und vielleicht auch selbst wieder erzählen, stecken wir uns selbst in eine sehr kraftvolle Blockade. Bleibst du dabei, dann sitzt du weiter in deinem Grübelexpress und drehst lieber noch eine Extrarunde, anstatt selbstbewusst auszusteigen und dein Leben nicht nur auszuhalten, sondern wieder auszukosten. Eine sehr beliebte Gedankenschleife bei mir ist immer dann, wenn ich Dinge zum ersten Mal mache, die ich vorher noch nie gemacht habe, dann sitze ich in einem Grübelexpress, der in der Station "Das geht doch nicht" hält. Vielleicht kennst du das auch, wenn du etwas zum allerersten Mal machst, dass man früher oder später denkt oder in Frage stellt, ob das überhaupt möglich ist. Unser Gehirn bezweifelt etwas, das wir dem Gehirn noch nicht bewiesen haben, weil wir es ja vorher noch nie gemacht haben, dass wir überhaupt in der Lage sind oder dass es überhaupt physisch möglich ist, etwas zu erreichen. Und so bietet das Gehirn sehr stringent einfach an, dass das gar nicht geht. Und oft sind wir auch versucht, auf diesen Gedanken einzusteigen, weil dann müssen wir die Herausforderung ja auch gar nicht annehmen. Wenn ich jetzt selber in so einer Station ankomme, das geht doch nicht, dann dauert die bei mir oft nicht mehr so lange. Das ist oft vielleicht auch nur eine Sekunde, dass ich das denke, weil ich weiß, dass es Möglichkeiten gibt. Und wie das gehen kann, wollen wir in dieser Folge besprechen. Es gibt aber auch Menschen, von denen weiß ich, dass sie jahrelang an dieser Station festhängen und mit ihrem Grübelexpress, mit ihrem Zug in ihrer Gedankenschleife gar nicht weiterkommen. Und auch wie du mit diesen Menschen umgehst, wollen wir in dieser Folge besprechen. So, und lass uns damit gerne direkt reinstarten. Der Denkfehler, den wir heute bearbeiten wollen, ist: Das geht so nicht. Warum sprechen wir darüber? Weil wir wissen, dass wir früher oder später alle immer mal diesen Gedanken denken. Auch wenn es gleichzeitig sehr verbreitet ist, das geht nicht, gibt's nicht Prinzip. Und dass es natürlich immer tausend Lösungen geben kann, wie etwas gehen kann. Aber es gibt auch Menschen, die für jede Lösung einfach ein Problem haben. Wieder einen neuen Grund, warum das nicht gehen kann. Einfach, um weiterhin denken zu können, dass das nicht geht. Und da möchte ich einmal auf etwas kommen, was wir schon in der ersten oder in einer der ersten Folgen besprochen haben. Das ist nämlich das Konzept von Mindset und einem Growth und einem Fixed Mindset.
Ja, und da passt das Bild mit der Haltestelle vom Grübelexpress ganz gut. Und da möchte ich auch noch einmal vorweg schicken, also wir halten ja alle ständig an beiden Haltestellen und pendeln dazwischen hin und her. Auch ich halte oft genug an der Haltestelle, die mir sagt, das geht nicht oder ich kann das nicht. Und wir sollten einfach jetzt beobachten, wie oft halten wir an der einen Haltestelle und an der anderen. Und die beiden Mindsets, die du angesprochen hast, Johanna, das Fixed Mindset, was davon ausgeht, dass alles, was ich gerade so jetzt kann, ist meine Realität und meine Wirklichkeit. Links und rechts davon geht nichts. Das ist jetzt fixiert. Das sind meine Karten, die ich auf der Hand habe. Nur mit denen kann ich spielen. Diese Menschen, die in diesem Mindset hauptsächlich unterwegs sind, halten eher an der Haltestelle, dass etwas nicht geht, was außerhalb der eigenen Vorstellungskraft gerade liegt. Wohingegen, wenn du das Growth-Mindset hast, bist du davon überzeugt, dass du dich in vielen Disziplinen einfach erweitern kannst, wachsen kannst, dass du Möglichkeitenräume siehst. Und dort bist du dann eher an den Haltestellen, die eine andere Überschrift haben, einen anderen Titel, einen anderen Bahnhof, der da eben heißt, es gibt Möglichkeiten. Und für die Menschen, die sich hauptsächlich als das geht nicht Menschen identifizieren, kann ich sagen, es gibt Möglichkeiten, das zu ändern und auch zu trainieren. Selbst die Wissenschaft hat jetzt herausgefunden, dass wirklich durch den Einsatz der Gedanken, durch die Kraft der Gedanken, sich unsere Gehirnstrukturen verändern. Das nennt sich Neuroplastizität. Du bist also in der Lage, durch gezielte Gedanken, durch Arbeit mit deinem Geist und mit deinen Gedanken, dass sich wirklich deine Gehirnstruktur, deine Gehirnmasse an einigen Stellen signifikant verändern kann, dass das messbar und auch ja visualisierbar ist auf Gehirnscans, dass du im wahrsten Sinne des Wortes Möglichkeiten hast, dein Gehirn zu verändern. Weil mit deinen Gedanken fängt halt eben alles an. Wir sprechen ja hier auch von Mindset, also wir haben ein Set an Gedanken im Kopf, mit dem wir unseren Tag gestalten, mit dem wir unsere Handlung gestalten, unsere Sprache gestalten. Also mit den Gedanken fängt alles immer an der Wurzel an. Und deswegen ist es wirklich auch ein Training, so wie wir den Körper trainieren im Fitnessstudio, ist es auch ein super, super wichtig, die eigenen Gedanken zu trainieren. Dann gibt es auch Hoffnung für alle diejenigen, die sagen, ich möchte kein, das geht nicht, Mensch, bleiben. Es ist möglich, da an der Stelle rauszukommen und öfters mal zu der anderen Station durchzufahren. Und Johanna, da hattest du auch mal einen sehr schönen Begriff geprägt vom Mindset. Sag doch da nochmal einen Satz zu, bitte.
Du spielst an auf das Ob oder Wie. Genau, also der Trick ist, wenn das Gehirn bezweifelt, dass etwas gehen kann, nicht zu fragen, ob es gehen kann, sondern wie es gehen kann. Denn dann ist unser Gehirn gewillt, darüber nachzudenken, ob es nicht doch Lösungswege geben kann. Also frag dich, wie kann es gehen? Und sobald du eine Situation nicht mehr als ausweglos, sondern es eine Möglichkeit gibt, einen Weg zu sehen, siehst, findest du automatisch auch Angebote. Dann wird dein Gehirn nämlich kreativ und dann gibt es im besten Fall multiple Lösungsangebote, wo du dir das Beste raussuchen kannst. Zwischen den beiden Stationen, die du gerade angesprochen hast, Udo, ne, das geht nicht auf der einen Seite und das klappt hundertprozentig, gibt es ja noch viele Zwischenstationen. Du kannst, also du willst nicht mehr denken, das geht nicht, und du kannst vielleicht noch nicht denken, das klappt hundertprozentig, weil du ja eben noch keinen hundertprozentigen Beweis dafür hast. Aber dazwischen liegen unterschiedliche andere Stationen, die du vielleicht auch ansteuern könntest. Zum Beispiel, ich könnte mir vorstellen, dass es möglich ist. Oder ich probiere gerade aus, ob es klappen kann oder wie es klappen kann. Oder ich lerne gerade auf diesem Weg, dass es klappen wird. Oder ich bin zuversichtlich, dass das hier möglich ist. Also sich kleine, zuversichtliche Brotkrumen zu streuen auf dem Weg und diese Station zu bedienen und zu gucken, wo kann ich wirklich mitgehen, mit welchem Gedanken, der konstruktiv ist, also der nicht eine Sackgasse ist, wie das geht nicht, sondern wo es weitere Stationen gibt. Was kann ich denn da ansteuern?
Genau, denn die Begrenzung entsteht im Kopf und gleichzeitig die Freiheit auch. Frei nach dem Motto, alle sagten, das geht nicht, und dann kam einer, der wusste das nicht und hat es dann einfach gemacht, weil er diese Grenze nicht kannte, an die alle anderen geglaubt haben. Und da habe ich nochmal ein sehr spannendes Beispiel aus der Praxis für euch mitgebracht. Und zwar springen wir zurück in die 50er Jahre, in die Sportwelt, in die Welt der Läufer, wo es ja immer darum geht, eine bestimmte Strecke in einer möglichst kurzen Zeit zurückzulegen. Und dort gab es ganz, ganz lange eine Schallmauer, die als unverrückbar galt. Und das war das berühmte Beispiel davon, eine Meile in einer gewissen Zeit zu laufen, nämlich in unter 4 Minuten. Das war ganz, ganz lange überhaupt nicht möglich für die Sportwelt. Alle dachten, nee, das geht nicht. Da ist wirklich eine Grenze. Auch die Medizin hat gesagt, nee, der Körper kriegt das nicht hin. Wenn du das unter 4 Minuten machst, dann muss dein Körper kollabieren. Das funktioniert einfach nicht. Und dann gab es einen Briten, den Roger Bannister, der sich sehr, sehr fokussiert seinem Lauf angenähert hat, sehr, sehr viel mental gearbeitet hat, der da sich von dieser gedanklichen Grenze, die so da war, sich einfach nicht hat beeindrucken lassen. Und er hat es tatsächlich geschafft, am 6. Mai 1954 diesen Wert zu unterbieten. Er hat also eine Meile in knapp unter 4 Minuten gelaufen und hat damit den Beweis geliefert, dass es menschlich möglich ist, das zu tun. Also klassischer Weltrekord. Und das Spannende ist, dass es haben ja schon ganz, ganz viele Leute das die ganze Zeit probiert und es hat bisher keiner geschafft, bis dann der Roger kam. Und gerade mal 3 Wochen später hat es die zweite Person geschafft, ebenfalls die Meile unter 4 Minuten zu laufen. Und kurze Zeit später hat es der nächste gemacht. Also diese Grenze, die Jahre, Jahrhunderte oder wie auch immer bestanden hat und auf die nie einer rübergegangen ist, musste durch einen Menschen einmal gebrochen werden. Und dann hat es tatsächlich und überraschenderweise in den nächsten Tagen, Monaten, Wochen so, so viele gegeben, die das auch geschafft haben. Und das ist echt ein tolles Beispiel dafür, wie eine mentale Grenze durchbrochen wird und dann einfach nicht mehr wahr ist. Ne? Diese medizinische Hypothese, die vorher da war, dass ein Mensch das nicht schafft, es sei körperlich unmöglich, wurde jetzt durch diesen Beweis als Aberglaube und Irrtum entlarvt. Und schwupps, schaffen es viele, viele Leute auf einmal, das auch zu schaffen.
Genau, du siehst, es ist sehr wohl möglich, was auch immer es ist. Es gibt 1000 Ansätze, es gibt 1000 Möglichkeiten für dein Problem. Mach dir einfach bewusst, dass du die einzige Begrenzung bist in deinem Denken. Und wenn es für dich das Gefühl gibt, es gibt nur schwarz oder weiß, dann hast du die Situation noch nicht voll erfasst. Und wenn du denkst, das geht nicht, dann stell dir vor, dass es vielleicht schon Menschen da draußen gibt, für die das sehr wohl gilt. Also die diese Begrenzung gar nicht erst fühlen. Und dann kannst du dich vielleicht auch überzeugen, dass diese Grenze eventuell auch für dich nicht gilt. Was machen wir jetzt aber, wenn wir das zwar für uns vollständig verstanden haben, aber wir mit Menschen konfrontiert sind, die das immer noch glauben wollen? Vielleicht kennst du diese Leute in deinem Umfeld. Sie haben einfach für jede Lösung ein Problem. Du kannst ihnen vorschlagen, was du möchtest. Sie bleiben da drin. Sie bleiben in dem, nein, das kann nicht klappen. Das wird nicht klappen. Und jeder gut gemeinte Ratschlag können sie wieder entkräften durch ein neues Problem oder eine Verkomplizierung des Problems. Jedes Hilfeangebot müssen sie ablehnen. Und man merkt wirklich, sie sind nicht bereit anzuerkennen, dass es vielleicht doch gehen könnte. Warum halten diese Menschen an ihrem Problem so doll fest? Ich sehe das so, dass sie mit ihrem Problem erst vollständig fertig werden wollen. Also wir können überhaupt nichts machen. Das ist eine freie Entscheidung dieses Menschen, das Problem festzuhalten. Vielleicht braucht er oder sie oder ist das Problem noch, vielleicht definieren sie sich aktuell darüber, dass sie dieses Problem haben. Vielleicht halten sie es für einen Teil ihrer Identität, dass sie es haben und deswegen können sie es nicht loslassen. Bestes Beispiel, kann ich ja sagen, in Frauenrunden gibt es dieses Phänomen sehr oft. Vielleicht ist das auch bei dir im Freundinnenkreis verbreitet. Vielleicht ist es auch in deinem Freundeskreis verbreitet. Das ist kein rein weibliches Phänomen, dass man sich über seine Partnerin oder seinen Partner mokiert. Also, dass man 1000 Gründe findet, warum in meiner Beziehung gerade das Gegenüber das Problem ist. Und dann zählt man auf, was da alles schief läuft und was er oder sie nicht richtig macht und wie das anders und definiert sich also die ganze Zeit nur darüber, wie problematisch jetzt diese andere Person ist, dieser Partner. Und ganz davon ab, dass allein diese Haltung natürlich schon super problematisch ist in einer Beziehung, möchte ich einfach nur, um ein Beispiel zu haben, uns daran abarbeiten. Es kann aber natürlich sich auch auf eine andere Beziehung beziehen. Ja, es gibt auch die Menschen, die sich ständig über ihre Nachbarn aufregen, weil diese Nachbarn so und so und so sind. Und auch da einfach festhalten an dieser Erzählung. Und auch hier natürlich jeder gut gemeinte Ratschlag, jeder Lösungsansatz total verfängt. Warum ist das so? Die Transaktionsanalyse bietet uns da ein Drama-Dreieck an. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Das ist so ein unbewusstes Skript, das in zwischenmenschlichen Beziehungen ganz oft abläuft. Drama-Dreieck, weil es drei Rollen sind, die jeweils an einer Ecke dieses Dreiecks sitzen. Nämlich eine Opferrolle, eine Täterrolle und dann eine Retterrolle. Und je nachdem, in welcher Konstellation wir uns gerade bewegen, kommen wir in eine dieser Rollen. Manchmal bewusst, häufig unbewusst und oft auch gar nicht selbst gesteuert, sondern diese Skripte laufen ab. Das sind einfach Gespräche, die führen wir schon ewig. Die sind sozial vollkommen eintrainiert. Wir können alle drei Rollen einnehmen, je nach Beziehung, und auch innerhalb von Sekunden in einem Gespräch wechseln. Und die Freundin, die sich in ihrem Freundeskreis über ihren Partner aufregt zum Beispiel, ist offensichtlich in dieser Opferrolle gefangen und macht ihren Partner zum Täter. Und die Freundinnen sprengen dann in die rettenden Rolle und geben positive Tipps und meinen das aus vollem Herzen vielleicht gut. Aber die Freundin möchte ihr Problem, sie möchte ihre Opferrolle gerne festhalten. Sie möchte gerne erklären, warum sie die Leidtragende ist daran, dass ihr Partner sich so und so verhält, der dadurch in Abwesenheit zum Täter stilisiert wird.
Das heißt, sie ist auch dann gar nicht offen für Lösungen, die du anbietest als helfende Person, als rettende Person?
Genau, weil sie müsste sich dann aus der Opferrolle ja rausbewegen. Sie müsste ja dann zur Täterin im positiven Sinne werden, mächtig werden und bereit sein zu handeln. Ja, eventuell ihren Partner zu konfrontieren, eventuell selbst für sich zu sorgen, was auch immer das Angebot, das Problem ist. Sie müsste also bereit sein, ihre Rollenbeschreibung, ihr unbewusstes Skript zu verlassen. Und was ist, wenn sie dazu nicht bereit ist? Wie entkommen wir dieser Dynamik? Wenn du erkennst, dass du zufällig in so einer Dynamik drin steckst, dann ist das Erste und Beste, was du tun kannst, aussteigen aus der eigenen Rolle. Was auch immer dir gerade angeboten wird, ob du als Täterin stilisiert wirst oder zum Retter gemacht wirst, weil du anfängst, viele gute Vorschläge zu geben, passiert natürlich im Coaching auch sehr gerne. Man kann 1000 Coaching-Vorschläge machen und der Klient nimmt keinen einzigen an, dann weiß man genau, hier kommen wir überhaupt nicht weiter. Weil diese Retterperspektive nicht dazu führt, dass irgendwas verbessert wird, sondern dass das Opfer weiter in der Erzählung bleiben kann von ich bin ohnmächtig, ich kann nichts tun. Also als Freundin würde ich mich aus dieser Rolle zurücknehmen und keine weiteren Tipps mehr anbieten. Einfach damit dieses Skript nicht weiterlaufen kann, dass diese Erzählung aufhören muss. Weil ich nicht mehr bereit bin, mitzuspielen, meinen Part zu übernehmen und weiter hilfreiche gute Tipps zu geben. Besser wäre natürlich gar nicht erst einsteigen, aber das ist schon advanced. Dafür müsste man die Situation, sobald sie entsteht, eigentlich schon wahrnehmen können. Wichtig ist, ein Opfer kann kein Opfer sein ohne Täter und ohne Retter. Also wenn die Freundin im luftleeren Raum einfach ihr Leid haben würde, dann müsste sie erkennen, dass das vollkommen sinnlos ist. Hat sie einen Täter oder eine Retterin an der Seite, dann kann sie ihr Skript erfüllen. Hat sie das nicht, ist sie im besten Fall auf sich selbst zurückgeworfen und darf erkennen, dass das eine endlos weiterlaufende Situation sein könnte, aus der sie sich selber raushelfen muss.
Das heißt, das Opfer kann nur existieren, wenn es auf der anderen Seite einen Täter gibt.
Ja, oder einen Retter.
Mhm.
Also beides bestätigt das Opfer. Und das heißt, wir dürfen uns auch erlauben, emotional nicht auf das Rollenangebot einzusteigen. Selbst wenn ich denke, oh ja, ich möchte natürlich nicht, dass meine Freundin leidet, wenn ich erkenne, sie ist nicht bereit, dieses Problem gerade loszulassen, dann darf ich auch einfach das Thema wechseln. Dann möchte ich über den Kinofilm reden. Dann möchte ich vielleicht nicht mir den ganzen Abend anhören, wie sie ihre Opferrolle ausbreitet. Weil auch für mich in dieser rettenden Rolle überhaupt nichts Positives stecken muss. Ich habe vielleicht ein positives Gefühl, weil ich versuche, ihr zu helfen, aber am Ende bin ich auch frustriert, wenn ich damit nicht ankomme. Denn schlussendlich ist jeder für seine eigenen Gefühle verantwortlich. Was kann ich also tun, wenn ich mich dabei ertappe, dass ich in diesem Mechanismus drinstecke und dass gerade so ein Skript läuft? Ich nehme mich raus. Ich bin nicht mehr bereit, meine Rolle zu erfüllen und ich wechsle das Thema. ganz banal. Und dann hat das Opfer die Chance, sich selbst mit seinem Problem zu beschäftigen.
Ja, eine sehr banale Lösung, genau, für ein sehr komplexes Thema. Das ging jetzt schon sehr, sehr tief, was wir jetzt hier mit dem Dramadreieck besprochen haben. Und auch über die anderen Modelle, die wir heute gesprochen haben, Fixed and Growth Mindset, das sind schon alles Dinge, die sehr, sehr komplex sind. Was du, glaube ich, aus dieser Folge gut mitnehmen kannst, ist, dich einfach selber zu beobachten. Das ist schon herausfordernd genug und soll an dieser Stelle auch reichen. Nur ich finde es einfach sehr faszinierend, anhand dieser ganzen Modelle zu schauen, was mache ich hier gerade? Halte ich an einem Problem fest? Ertappe ich mich selber dabei? Ich kann das nicht, das geht doch nicht, zu sagen. Und vielleicht ist das einfach jetzt ein Tipp für dich, dass du einfach dich selbst beobachtest und schaust an, jetzt komme ich nochmal auf den Grübel-Express zu sprechen, an welcher Haltestelle stehst du gerade? Merkst du, dass du öfters denkst oder sagst, das geht's doch so nicht und machst damit eine Tür zu? Also stehst du an dieser Haltestelle oder stehst du öfters auch mal an der Haltestelle, die dir Möglichkeiten aufzeigt? Bist du in dem Ob-Mindset, das mit Ja oder Nein beantwortet wird? Oder bist du im Wie-Mindset, das mit unendlich vielen Lösungen und Lösungsmöglichkeiten beantwortet wird? Das ist etwas, was am Anfang jeder Reise steht. Die Beobachtung der eigenen Gedanken und das Zugucken, wie man selber lebt. Das ist, denke ich, etwas, was ein ganz praktischer Tipp für heute erstmal ist. Alles andere, was dann noch in ganz, ganz tollen Tiefen steckt, wie das Dramadreieck und das Growth und Fixed Mindset, sind Themen, die wir in der Zukunftswerkstatt tiefer behandeln und wo wir dann auch wirklich zu Lösungen und Transformationsprozessen kommen.
Wenn dich das weitergebracht hat, wenn unsere Impulse dir heute eine neue Station im Grübel-Express anbieten konnten, dann freuen wir uns sehr. Bewerte gerne unseren Podcast, damit auch andere Menschen uns finden und hören können. Oder leite diese Folge am besten direkt an jemanden weiter, der sie auch unbedingt einmal hören sollte. Lass uns gern wissen, wie es dir gefallen hat. Schreib uns einfach in die Kommentare oder an die Adresse in den Shownotes. Und natürlich gilt weiterhin der Aufruf, teil gern weitere Denkfehler und Alltagsmythen, die dir begegnen. Und dann werden wir sie in einer der folgenden Folgen besprechen.
Genau, dann mach dir jetzt mal bessere Gedanken. Liebe Grüße, dein Udo
und deine Johanna.